Ich freue mich, dass ich heute wieder mal da sein darf. Ein paar Mal gefehlt. Verschiedene Gründe. Aber heute freue ich mich umso mehr, wieder da zu sein. Wir dürfen miteinander einsteigen in eine neue Predigtserie. Die Predigtserie heisst Entscheidungen treffen. Darfst du mal genau die Folie zeigen? Entscheidungen treffen, das ist etwas, das beschäftigt jeden von uns. Da können wir nicht einfach sagen, geht mich nichts, da ist das Thema, geht an mir vorbei. Sie findet viel im Kleinen, meist im Unbewussten, in unserem Alltag statt. Und manchmal gibt es aber auch grössere Entscheidungen, die nachher einen Einfluss hat auf unsere Familie, auf unser Umfeld, auf Freunde. Wir müssen uns zum Beispiel entscheiden, wenn wir am Morgen den Wecker stellen. Lieber kein Stress, dafür 10 Minuten von seinem Schlaf hergeben oder 10 Minuten länger schlafen und dafür Stress. Oder soll ich den Wecker 15 Minuten früher stellen und bewusst in eine Zeit mit Gott in den Tag hinein starten? Oder plane ich meine Zeit mit Gott am Abend? Wir müssen uns entscheiden, was wir am Morgen anlegen. Ist mal wieder ein Hemd dran? Blaues Oberteil, Jeans, Rock. Wir müssen uns entscheiden, was wir kochen sollen. Eher ohne Aufwand, eher bestellen, eher grossen Aufwand, experimentell etwas ausprobieren. Wir müssen uns für einen Beruf entscheiden oder für eine berufliche Neuausrichtung. Soll ich eine Weiterbildung anfangen? Soll ich nochmal von vorne starten? Soll ich meine Selbstständigkeit wagen? Oder soll ich am Ruf Gottes folgen? Oder ist das ein zu grosses Risiko? Sollen wir umziehen? Möchten wir Kind? Möchten wir noch mehr Kind? Grosse und kleine Entscheidungen prägen unseren Alltag. Und viele Christen haben dann den Wunsch, Gottes Wille zu erkennen und sich so richtig zu entscheiden. Vor allem bei grossen Entscheidungen. Oft spielt dann in der Entscheidungsfindung innen aber auch eine gewisse Angst vor Fehlentscheid mit. Oder was hat es für Konsequenzen? Je nach Gottesbild empfindet manche vielleicht bei einem Fehlentscheid sogar die Furcht von einer Strafe von Gott. Wir hören immer wieder so den christlichen Slogan, Gott hat einen wunderbaren Plan für dich. Und das klingt wirklich gut, aber es hat auch eine gewisse Gegenfrage. Was ist, wenn ich diesen Plan verpasse? Wenn ich diesen Weg nicht entdecke? Wenn wir verschiedene Geschichten von Personen wie der Jeremia, Paulus, Apollos, Naaman, Abraham, Lot oder Christen in Korinth betrachtet, merken wir, dass es zum Teil in der Bibel innen Wahlmöglichkeit gibt. Ermessungsspielräume. Kompromiss. Und ab und zu kann man nicht einmal wirklich erkennen, gibt es keine Trennlinie zwischen was ist jetzt richtig und was ist falsch, wenn es um eine Entscheidung geht. Das ist zwar nicht so ganz einfach, aber auch irgendwie entlastend. Denn Gott traut es uns zu, in Situationen, die vielleicht nicht so durchschaubar sind, trotzdem weise und gute Entscheidungen zu treffen. Und mit dieser Thematik, mit so Weggabelungen, wo mehrere Wege gangbar sind, möchten wir uns heute Morgen auseinandersetzen. Mit dem möchten wir diese Serien starten. In dieser Thematik von Entscheidungen treffen ist es natürlich nicht einfach nur da mit, es ist die Eigenverantwortung und eine absolute Freiheit, sondern Gottes Wort zeigt eine Fülle von Kriterien auf, wo wir dürfen Gottes Willen in gewissen Thematiken erkennen. Und auf diese Art von Entscheidungsfindung werde ich nachher in meiner Predigt in 2 Wochen drauf gehen. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. So ein Quick Preview. Nächste Woche werden wir sehen, einen Tag mit der Irene Hänzi, dass es auch in Ordnung ist, Nein zu sagen. Auch Nein zu sagen zu guten Sachen. Heute möchte ich mit euch Weggabelungen aufzeigen, wo Gott in der Bibel innen gibt. Sie zeigen den Gott, wo Wahlfreiheit lässt, wo ein Kompromiss zulässt und für das sogar in Ordnung ist, wenn man mal Entscheidungen aus der Hand gibt. Und nach jeder Weggabelung, die wir miteinander werden anschauen, werden wir so kurze Reflexions- und Austauschzeit machen, wo ich euch möchte ermutigen, mit eurem Sitznachbar zusammen auszutauschen über verschiedene Fragen über so eine Weggabelung, was sie mit euch macht. Und die erste Weggabelung, die wir werden haben, ist Entscheidungen aus der Hand geben. Klingt komisch. Bei dieser Weggabelung geht es um den Abraham und den Lot und auch die Frage, darf man das? Einfach aus der Hand geben. Es braucht keinen geschichtlichen Umriss. Wir lesen eine Passage, 1. Mose 13, 1 bis 17, das ist selbsterklärend. Ich lade dabei Verse 3, 4 und 13 aus. Nicht, um euch etwas zu verheimlichen, sie sind einfach nicht relevant für die Geschichte. Also, wir lesen 1. Mose 13. Abraham kehrte in den Süden des Landes Kanaan zurück und mit ihm seine Frau und sein Neffe Lot. Ihren ganzen Besitz führten sie mit sich. Abraham war sehr reich, er besaß viele Viehherden, dazu Silber und Gold. Auch Abrahams Neffe Lot, der sich ihm angeschlossen hatte, war zu einem reichen Mann geworden. Er besaß Schafe, Ziegen, Rinder und eine große Anzahl von Zelten für seine Gefolge. Darum gab es nicht genug Weideplätze für alle Viehherden. Sie konnten unmöglich zusammenbleiben. Zumal die Kanaaniter und die Perisiter noch im Land wohnten. Immer wieder gerieten Abrahams und Lots Hirten aneinander. Abraham besprach das mit Lot. Es soll kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben. Wir sind doch Verwandte und sollten uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß genug. Und jetzt entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du das Land auf der linken Seite wählst, gehe ich nach rechts. Wenn du lieber nach rechts ziehst, gehe ich nach links. Lot betrachtete das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene, überall reich bewässert, bis nach Zoar hin. Später verändert sich die Landschaft, nachdem der Herr Sodom und Gomorra vernichtet hatte. Jetzt aber sah die Jordanebene aus wie der Garten Eden und das Nildelta in Ägypten. Darum wählte Lot diese Gegend. Er verabschiedete sich von Abraham und machte sich auf den Weg nach Osten. Abraham blieb im Land Kanaan, während Lot sich den Städten in der Jordanebene aufhielt und mit seinen Zelten umherzog, bis er an die Stadt Sodom herankam. Nachdem die beiden sich getrennt hatten, sagte der Herr zu Abraham: Schau dich nach allen Seiten um. Das ganze Land, alles, was du jetzt siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben, für immer. Ich will dir so viele Nachkommen schenken, dass sie unzählbar sind wie der Staub auf der Erde. Mach dich auf den Weg und durchzieh das Land nach allen Richtungen, denn dir will ich es geben. Wenn man die Geschichte so hört, wundert man sich, dass der Ältere von beiden da bei einer wichtigen Frage, bei einem wichtigen Entscheid, das einfach aus der Hand gibt. Ist das Faulheit? Angst vor Fehlentscheid? Übertriebene Grosszügigkeit, familiäre Begünstigung, Naivität. Sie haben beide das Land angeschaut. Der Abraham hat gewusst, dass die Jordanebene aus finanzieller und aus Pharma-Sicht einiges besser gewesen wäre. Es hat mehr Wasser, grünere Wiesen zu bieten und für die Viehzucht und für die Landwirtschaft damit besser geeignet. Der Abraham als der Ältere hätte sich entscheiden dürfen. Es wäre sein Recht gewesen und der Lot musste klarkommen mit dem Abraham seinen Entscheid. Ich denke, zwei Dinge sind entscheidend, warum der Abraham das so gemacht hat. Wieso, dass er bei dem Wegweiser, bei dieser Fragestellung, den Entscheid aus der Hand gehabt. Einerseits hat er den Lot sehr mögen und er hat nur das Beste für ihn wollen, auch wenn das für ihn bedeutet hat, dass er seinen Vorteil abgibt. Und das Zweite ist, dass in dieser Situation für den Abraham der Entscheid auch, oder das aus der Hand rausgeben, auch eine Art von Gottvertrauen war. Er vertraut darauf, dass egal in welche Gegend dass er wird kommen, dass Gott ihn versorgen wird und sich um ihn kümmern wird. Darum fühlt er sich auch nicht benachteiligt, nachdem der Lot seinen Entscheid getroffen hat, sondern er dankt Gott dafür, was er bekommen hat und baut Gott zur Ehre in seiner neuen Heimat zuerst mal einen Erbettungsort. Der Mut, die Entscheidung aus der Hand zu geben, finde ich sehr interessant. Weil wir doch oft denken, dass ein Entscheid dann ein guter Entscheid ist, wenn ich einen Vorteil aus dem herausziehen kann. Oder es perfekt abläuft. Oder keine Schwierigkeiten dann sind. Für den Abraham ist das Resultat von dem Entscheid aber zweitrangig gewesen. Sein Entscheid, die Entscheidung aus der Hand zu geben, ist ein Bekenntnis an Gott gewesen. Hauptsache, du bist an meiner Seite. Egal wo. Weil du bist fähig, aus der Wüste ein fruchtbares Land zu machen. Du schenkst Wasser, wo kein Wasser sichtbar ist. Ich möchte euch ermutigen, in einen Austausch, in eine Reflexionszeit hineinzugehen und euch die Frage zu stellen, was denkt ihr über das Sprichwort, der Klügere gibt nach? Hat das etwas mit dieser Geschichte zu tun und wie geht es euch mit dem? Und die andere Frage ist, wie erkennt man, ob es besser ist, einen Entscheid selber zu treffen oder bei einer wichtigen Entscheid auch mal das aus der Hand zu geben selber? Ihr dürft für euch selber das studieren, ihr dürft aber auch austauschen. Es sind einfach nett miteinander, wenn jemand nicht möchte austauschen. Ich gebe euch 3 Minuten Zeit, auch die, die heim, dürfen sich 3 Minuten Zeit nehmen, zum Austauschen über diese Fragen. Nehmt die Fragen mit euch ans Mittagstisch, einen Kirchenkaffee, Small Groups. Wir möchten miteinander eintauchen in eine zweite Weggabelung. Und in dieser zweiten Weggabelung, wenn wir ein paar Jahre in der Geschichte gehen, wir gehen zum Elisa und dem Naaman im 2. König 5. Und es geht um die Frage, klare Kante, also geradlinig oder Kompromiss. Und das klappt, oder eine klare Linie etwas innen zu haben, das klappt nicht immer so gut. Zu einem Leben mit Gott gehören klare Überzeugungen und auch mal ein geradliniges Trainieren von einem Lebensstil, der Gott gefällt. Und das scheint irgendwie Entscheidung für Kompromiss scheint da irgendwie nicht so dazu zu passen. Allgemein das Wörtli Kompromiss und Gott passen manchmal nicht so zusammen. Gott hat doch seine klaren Vorstellungen, klare Erwartungen, immer einen Masterplan im Kopf. Wie passt es da, dass sich Gott auf Kompromisse einlässt, abweicht von seinen Vorstellungen, Barmherzigkeit vor Geradlinigkeit wahren lässt? Überraschenderweise zeigt die Geschichte von Naaman ein anderes Bild von Gott, das eben zu einem Kompromiss bereit ist. 2. Könige 5, im Vers 1, lesen wir, der Heerführer Naaman war hoch angesehen bei seinem Herrn, dem König von Aram. Denn durch ihn hatte der Herr Aram Erfolg geschenkt. Doch Naaman war zwar ein großer Krieger, aber er litt an Aussatz. Der Naaman war ein Diener von einem König, der mit Israel auf Kriegsfuß war. Durch einen Überfall von Aramäer auf Israel ist eine junge Frau entführt worden und ist Dienerin worden von der Frau vom Naaman. Und die Dienerin erzählt am Naaman vom Elisa und dass er durch Kraft von Gott heilen kann. Und so macht sich der Naaman auf und durch Umweg steht er vor der Türe vom Elisa und der lässt am Naaman ausrichten. Er soll doch im Jordan sich waschen. Er boast darüber, dass der Elisa nicht persönlich ihn begrüßt und ihn direkt heilt, ist er wieder weggezottelt. Aber die Diener vom Naaman haben ihn überzeugt, er soll doch das machen mit dem Jordan. Und so geht er dann schlussendlich gleich baden. Lassen wir weiter. Also ging Naaman hinab an den Jordan, tauchte sich 7-mal unter, wie der Mann Gottes es ihm befohlen hatte. Da wurde seine Haut so gesund wie die eines kleinen Kindes und er war geheilt. Daraufhin kehrte Naaman und sein ganzes Gefolge zu dem Mann Gottes zurück. Als er vor ihm stand, sagte Naaman: Ich weiß jetzt, dass es keinen anderen Gott auf der Welt gibt, außer in Israel. Bitte nimm ein Geschenk von deinem Diener an. Doch Elisa antwortete: So wahr der Herr lebt, dem ich diene, ich werde nichts annehmen. Und obwohl Naaman ihn sehr drängte, nahm er kein einziges Geschenk an. Da meinte Naaman: Gut, dann erlaube deinem Diener, zwei meiner Maultiere mit Erde zu beladen. Dein Diener wird keinen anderen Gott als dem Herrn jemals wieder Brandopfer oder ein anderes Opfer bringen. Also er kehrt nach seiner Heilung zurück zum Elisa, bekennt dort, dass der Gott von Israel der wahre Gott ist. Also er entscheidet sich Umkehr von den anderen Göttern, denen er bis jetzt anhin dient hat. Er hat aber gewusst, dass trotz dem Entscheid für Gott er wieder auf den Hof vom König vom Aram zurückgeht, sozusagen in seinem Berufsalltag. Und da gibt es für ihn eine Herausforderung. Eine von seinen Aufgaben war es, den König im Tempel Rimmon zu begleiten. Rimmon oder auch Baal-Hadad war ein Gott der Aramäer und er hat als der Gott der Fruchtbarkeit gegolten und ist verehrt worden. Und der Naaman hat geahnt, dass der Teil von seinem Beruf nicht mit dem Willen von Gott im Einklang ist. Und so fragt er der Elisa, der Verse 18 und 19: Nur eines möge der Herr deinem Diener nachsehen. Wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten und sich dabei auf meinen Arm stützt, sodass ich mich auch im Tempel Rimmons befinde, möge der Herr deinem Diener verzeihen, wenn ich mich mit ihm verneige. Und der Elisa seine Antwort war: Geh in Frieden. Der Elisa sagt nicht zum Naaman: Oh, du solltest oder du darfst nicht. Sondern er lässt ihn in Frieden zurückkehren und korrigiert den Entscheid vom Naaman nicht. Nachsicht vom Naaman seiner Bitte ist recht überraschend, weil Gott im Alten Testament sonst ganz anders mit dem Götzendienst umgeht. Er hat in der Regel fordert Gott auf, dass es eine radikale Trennung zwischen ihm und den Göttern gibt und wir sogar sollen eher oder Christen oder die, die an Gott glauben, sollen die Götzenbilder zerstören. Jetzt sagt aber der Elisa: Kehr heim in Frieden. Und das ist nicht eine Anweisung oder ein Gebot, das wir jetzt einfach für uns nehmen können. Und es ist auch nicht eine Absolution, die er ihm da gibt. Sondern es ist die Freiheit zur eigenen Entscheidung. Er gibt keine Regeln oder ein Gebot mit, aber einen Maßstab. Der Naaman hat einen inneren Kompass erhalten, um Entscheidungen zu treffen. Den Frieden Gottes. Das möchte ich einfach mal so stehen lassen. Es gibt Christen, die stehen voll auf klare Kanten, auf Geradlinigkeit und werden dabei unbarmherzig mit anderen. Oder es gibt auch Christen, die setzen Barmherzigkeit und Kompromiss über alles und werden dabei eher wischiwaschi. Der göttliche Kompass bringt aber Wahrheit und Gnade zusammen. Wahrhaftig und Barmherzigkeit, voller Liebe und Wahrheit. Ich möchte euch wiederum 3 Minuten Zeit geben. Was löst die Bitte von Naaman bei dir aus? Ist es in deinen Augen unverschämt? Ist es legitim? Ist es nachvollziehbar? Und die zweite Frage: Gelten für frisch Bekehrte andere Regeln als für langjährige Christen? Und warum denkst du, ist das so? Das ist eine Frage, die könnt ihr nachher auch mit heimnehmen. Wir tauchen noch ein in die dritte und letzte Weggabelung. Und da geht es darum: Wahlfreiheit. Wir gehen in der Geschichte, gehen wir wieder ein paar Jahre weiter führen. Wir gehen zum Jeremia. Und damit wir das, was wir im Jeremia 40 ein bisschen verstehen können, möchte ich schnell ein bisschen geschichtlich das Ganze umschreiben. Der Prophet Jeremia hat keinen einfachen Auftrag von Gott bekommen. Er musste seinem eigenen Volk in Juda Zerstörung vom Tempel und Verlust vom Land durch Babylonien ankündigen. Und er hat gleichzeitig gewusst, dass seine Volksgenossen nicht zur Umkehr werden bereit sein und dass es eigentlich kein Entringen gibt oder abwendbar ist, die Katastrophe, die wir kommen. Und natürlich ist er für das, was er sagt, nicht gerade freudig aufgenommen worden, sondern ist verspottet worden und abgelehnt. Weil sie nicht zur Umkehr bereit gewesen sind, hat Jeremia sie darauf aufgefordert, das Gericht, das Gott wird bringen, durch Babylonien zu akzeptieren und auszuhalten und zu sehen, dass Gott auch im Leid innen erfahrbar ist. Und hat ihnen wollen sagen, es gibt eine Zukunft nach einer Zeit von Entbehrung. Und es ist alles so gekommen, wie er es angekündigt hat. Juda ist von den Babyloniern unter dem König Nebukadnezar erobert worden. Das Land ist belagert worden, Jerusalem und der Tempel sind plündert worden, sind zerstört worden und ein grosser Teil von der Judäa ist nach Babylon verschleppt worden. Am Jeremia, seine Botschaft ist in ganz Judäa nicht gut angekommen und er hat sehr darunter gelitten. Es wirkt auf die Judäa, als würde Jeremia politische Propaganda für den Feind machen. Er ist nur Verräter an seinem eigenen Volk. Und es hat ihn zum Staatsfeind gemacht. Sie haben ihn als Überläufer verfolgt und haben ihn wollen loswerden. Sie haben ihn in einen Wasserspeicher gesperrt. Dort haben sie ihn wieder rausgeholt und haben gedacht, kann mir entsorgen, indem wir ihn mit einem Gefangenentransport mitgeben auf Babylon. Der Nebukadnezar hat aber von diesen Botschaften von Jeremia gehört und hat das eigentlich noch cool gefunden, was der Jeremia da gemacht hat. Der Jeremia hat ja schließlich vorausgesagt oder gesagt, ergänzt euch, der Babylonier. Das hat der Nebukadnezar noch cool gefunden. Und er hat seinen Oberbefehlshaber, Nebusaradan, den Auftrag gegeben, den Jeremia zu holen und ihn aus seinen Fesseln zu lösen. Und das ist dann auch so passiert. Und dann lesen wir im Jeremia 40, Verse 2 bis 5. Der Oberbefehlshaber der Leibwache ließ Jeremia zu sich rufen und sagte, der Herr, dein Gott, hat diesem Land Unheil angedroht. Diese Drohung hat er in Erfüllung gehen lassen, genau in der Weise, wie er es angekündigt hat. Weil ihr gegen den Herrn gesündigt und nicht auf das gehört habt, was er euch gesagt hat, musste alles genauso kommen. Ich befreie dich jetzt von den Ketten, mit denen deine Hände gefesselt sind. Es steht dir frei, zu gehen, wohin du willst. Willst du mit nach Babel kommen, stehst du unter meinem persönlichen Schutz. Möchtest du nicht nach Babel gehen, bleib hier. Das ganze Land soll dir offen stehen. Du darfst gehen, wohin du willst und bleiben, wo es dir gefällt. Als Jeremia sich nicht sofort entscheiden konnte, ermutigte ihn Nebusaradan. Geh doch wieder zurück zu dem Sohn, dem Enkel, der von dem babylonischen König als Statthalter über Juda ernannt worden ist. Du kannst bei ihm wohnen und bleiben mitten unter deinem Volk. Oder du ziehst an einen anderen Ort, wenn du möchtest. Dann gab Nebusaradan Jeremia etwas zu essen, ein Geschenk mit auf den Weg und ließ ihn ziehen. Der Oberbefehlshaber stellte Jeremia vor zwei realistische Möglichkeiten und beschrieb die jeweiligen Vorteile. Beide Optionen haben erfreuliche Aussichten. In Babylon hat er besondere Bedeutung gehabt, eine besondere Beachtung und auch Fürsorge. Man hat um ihn gesorgt. Und in Judäa war er frei, dorthin zu gehen, wo er wollte. Gottes Nähe hat er denen im Exil genauso können bringen, wie denen, die zurückgeblieben waren. Beide brauchen einen Seelsorger und einen Prophet, der auf Gottes Gegenwart im Leid hinweist. Gott hat am Jeremia immer sehr direkte Anweisungen gegeben. Er hat ihn immer recht nah angeleitet, was er machen soll und was er soll tun soll. Aber jetzt, wo er vor dem Entscheid steht, hört er von Gott nichts. Keine Anweisungen. Er darf selber entscheiden, welchen Weg er möchte gehen. Und in gänzlicher Freiheit hat er sich können entscheiden. Beide Wege sind geistlich verantwortbar. Gelegentlich wird in christlichen Kreisen behauptet, also in anderen Orten, nicht da, es gibt immer nur eine richtige Entscheidung und einen geistlichen Weg und den gilt es herauszufinden. Aber die Aussagen von diesem Bibeltext über die Jeremia und auch andere Bibeltexte, die das Gleiche unterstreichen, zeigen etwas anderes auf. Jeremia hat von Gott her gesehen, freie Wahl. Und jetzt gehen wir in die letzte Reflexionszeit, wo wir über das, mich nimmt es Wunder, also ich rede dann mit euch in den Kaffee drüber. Was löst Wahlfreiheit bei euch aus? Was macht das mit euch, dass ihr euch einfach entscheiden könnt? Und welche Kriterien geben dir bei Wahlfreiheit einen Ausschlag, um Entscheidungen zu treffen zu können? Nochmal 3 Minuten Zeit. Ich darf gerne nachher noch weiter austauschen. Bei diesen 3 Weggabelungen lässt Gott Wahlfreiheit ohne Haken zu, wie bei Jeremia. Er lässt Kompromiss zu, oder auch mal einen Kompromiss zu. Und ab und zu fordert er uns aus, einen Entscheid aus der Hand zu geben, sodass es, ja, dass für uns nichts anderes übrig bleibt, als einfach zu vertrauen, dass er um uns sorgt. In einigen von unseren Entscheidungen geht es nicht in erster Linie darum, den perfektesten, den logischsten, den kürzesten oder den einzig wahren Weg zu finden, sondern herauszufinden, was für mich, für uns als Familie oder als Ehepaar der beste Weg ist. Und dabei geht es einerseits um Freiheit und Eigenverantwortung, aber nicht nur. Das heisst, in keiner Weise Gott irgendwie auszublenden. Ich habe heute ein bisschen einseitig. Ich gleiche es dann in 2 Wochen wieder aus. Ich glaube, dass in grösseren Entscheidungen meistens ein Gemisch ist zwischen was möchte ich, welchen Rat gibt mir Gott, was sagt die Bibel dazu und welcher Weg scheint vorbereitet zu sein. Und wer diese Fragen in eine Diskussion mit Gott und auch in eine Diskussion mit unseren mit Mitmenschen bringt, lernt es mehr und mehr, weise Entscheidungen zu treffen. Ich möchte zum Schluss eine kurze Frage geben. Das finde ich sehr eine interessante Frage. Kurz Zeit darüber. Der Matthias wird nachher übernehmen und den Gottesdienst abschliessen. Wie können wir in unseren Entscheidungsfindungen, wenn Gott uns keine Richtung gibt und wir, wo Wahlfreiheit stehen, praktisch gegenseitig als Gemeinde unterstützen? Wie können wir uns als Gemeinde unterstützen, wenn jemand in einer Entscheidungsfindung ist? Nehmt euch einfach nochmal 1 Minute Zeit, entweder für euch selber oder auch wieder miteinander diskutieren. Der Matthias wird nachher übernehmen.